Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Heute mit einem ganz wichtigen Thema und zwar Tragwerksplanung. Ja, wer hätte das gedacht? Global Podcast, es geht um Tragwerksplanung. Und Tragwerksplanung ist ja dann immer sehr wichtig, wenn es um die Sicherheit und die Standsicherheit von Gebäuden geht. Allerdings kommt die Tragwerksplanung in vielen Bauprojekten erst dann ins Spiel, wenn der Entwurf längst steht und wichtige Entscheidungen eigentlich schon gefallen sind. Und genau dann beginnt oft das Nachziehen. Hier noch eine größere Öffnung, dort eine breitere Tür, an anderer Stelle eine späte Anpassung mit Folgen für Kosten, Planung und Ausführung. Dabei sollte Tragwerksplanung nicht erst reagieren, sondern früh mitdenken, Systeme von Anfang an mitentwickeln und Projekte konstruktiv, wirtschaftlich und praxisnah begleiten. Und das werde ich heute nicht alleine besprechen, sondern habe hierzu einen super und spannenden Gast eingeladen, und zwar Alexander Braun. Mit ihm sprechen wir über die Rolle der Tragwerksplanung im Planungsprozess, über typische Fehler bei zu später Einbindung und über modellbasierte Planung und den sinnvollen Einsatz von Software. Alexander, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Global Podcast.
Hallo Daniel, danke für die Einladung.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Alexander, stell dich doch kurz mal vor. Wer bist du und was machst du?
Also, ich bin Alexander Braun, freiberuflicher Tragwerksplaner im Hochbau mit Schwerpunkt auf Wohngebäuden und dem Bauen im Bestand. Ich begleite Projekte von der statischen Konzeption über die Bemessung bis hin zur ausführungsorientierten Schall- und Bewährungsplanung. In der Tragwerksplanung stehe ich vor allem für frühes Mitdenken, klare Systeme und Lösungen, die nicht nur rechnerisch funktionieren, sondern auch wirtschaftlich auf der Baustelle gut umsetzbar sind.
Sehr stark. Tragwerksplanung ist ja ein sehr wichtiges Thema und man kommt ja nicht irgendwie zur Tragwerksplanung. Wie häufig, wie ist denn das? Wie war es denn bei dir im Studium oder vielleicht hat es dann noch andere Einflüsse gegeben? Wie bist denn du zum Thema Tragwerksplanung gekommen?
Also, wenn ich ehrlich bin, bin ich eher auf einem ungeplanten Weg zur Tragwerksplanung gekommen. Also, über die Bundeswehr habe ich gemerkt, dass mir mathematisch-technischen Themen sehr nahe liegen. Und weil wir zu Hause so viel gebaut haben, war der Bezug zum Bauen eigentlich ohnehin schon da. So hat sich für mich eine klare, logische Entscheidung ergeben, Bauingenieurswesen an der Hochschule Karlsruhe zu studieren. Im Laufe des Studiums und der praktischen Arbeit hat sich natürlich immer deutlicher für mich gezeigt, dass die konstruktive Ingenieurbau und die Tragwerksplanung mich in besonderem Maße interessiert.
Bei mir hat sich das ja immer so entwickelt, weil ich hatte immer ein gewisses Faible für Statik. Das hat mir immer viel Spaß gemacht, statische Systeme zu lösen. Aber dann natürlich auch Fächer wie der Stahlbau und der Massivbau, Holzbau dann auch. Hat auch immer sehr viel Spaß gemacht. War das bei dir dann so ähnlich, dass diese Fächer dann so etwas Spannendes hervorgeholt haben?
Ja, besonders. Also besonders hat mich dann Stahlbau interessiert, ja. Weil die ganzen Anschlüsse und die ganzen Steifigkeiten, das hat mich so fasziniert. Ich hatte noch nicht mal eine Formelsammlung gebraucht. Ich habe das alles auswendig gelernt über Nacht. Das hat mich einfach alles fasziniert. Auch der Brückenbau später, auch im Massivbau. Das ist ein Kunstwerk, ja. Und die Gebäude an sich, wir haben ja angefangen vom kurzen, kleineren Gebäuden zu bauen und jetzt bauen wir Riesenbauwerke. Und das, was im konstruktiven Ingenieurbau, also von Massivbau über Stahlbau bis zum Holzbau, hat mich total alles interessiert. Genau da bin ich bei dir.
Absolut. Faszination, Tragwerksplanung, ich finde, das ist etwas, was uns hier gemeinsam verbindet. Jetzt bist du ja viel mehr in der Praxis tätig als ich, bin mehr auf der Software-Seite, du bist ja wirklich in der Praxis tätig. Was ist es denn in der Praxis, was dir da in der Tragwerksplanung besonders immer stark wieder vorkommt, was dich da auch begeistert? Was ist denn das?
Also die Tragwerksplanung allgemein begeistert mich sehr. Das ist die Kombination aus Entwurf, Konstruktion und die Baustelle. Das bringt alles zusammen, ja. Und es geht nicht nur darum, etwas zu berechnen, sondern es geht darum, aus einer Idee ein Tragwerk zu entwickeln, was ein klares System hat. Und es geht auch darum, also man ist dann stolz drauf zu sehen, was man tatsächlich gebaut hat, wenn man an dem Bauwerk dann vorbeigeht, wenn es schon fertig geplant und gebaut worden ist. spannend ist für mich auch diese Kombination aus den richtigen Entscheidungen, frühen richtigen Entscheidungen, zu einer konstruktiven Lösung überzugehen und am Ende auch daraus auch eine Tragwerk zu entwickeln. Also diese komplette Lösungsweg, sage ich mal. Ja, das ist für mich ganz entscheidend.
Mhm. Ich möchte so ein bisschen die Brücke schlagen auch zu den Themen, die du ja auch immer wieder auf LinkedIn thematisierst. Das ist auch der Grund, warum ich so ein bisschen über dein Profil gestolpert bin. Und zwar dort besprichst du ja immer wieder, okay, Tragwerksplanung auf der einen Seite ist ja sehr wichtig, um halt ja die Gebäude tragfähig und auch standsicher zu planen. Wobei das große Problem und die Herausforderung ist ja immer, dass der Tragwerksplaner erst immer dann eingebunden wird, wenn ja nahezu fast schon alles steht. Ja. Und was sind denn da so für dich die Punkte, die gerade ja Tragwerksplaner immer wieder ein bisschen ja, herausfordernd machen? Weil du hast ja auch schon erzählt, dass die Tragwerksplaner immer relativ spät eingebunden werden. Mhm. Ja, und das führt dann immer zu gewissen Herausforderungen, weil vielleicht schon ein gewisses Tragwerkskonzept besteht oder man zu spät dann Einfluss nehmen kann, wobei der architektonische Entwurf meistens dann schon fertig ist. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen auf diese Herausforderung eingehen.
Okay, die Herausforderung dabei ist, dass tatsächlich wir als Tragwerksplaner zu spät eingebunden werden in den Entwurfsprozess. Ja, der Architekt macht einen Entwurf und dann kommt dieser Entwurf zum Tragwerksplaner. Aber das Problem ist ja dabei schon, dass viele Entscheidungen schon im Vorfeld getroffen worden sind. Das sind beispielsweise Durchbrüche oder bestimmte Achsraster. Die Wände stehen schon fest. Und das Problem dabei ist, ich muss das als Tragwerksplaner nochmal korrigieren und dann mit dem Architekten noch eine zusätzliche Schleife ziehen und sagen, hier muss noch ein größerer Unterzug hin oder hier muss eine Stütze hin. Und das kann man vermeiden, wenn man schon im Vorfeld mit dem Architekt darüber spricht. Das heißt, wenn wir noch früher eingebunden werden als Tragwerksplaner in den Entwurf hinein und nicht sehr stark alles nacheinander gemacht wird, weil am Anfang kommt die Architektur, dann kommt Tragwerksplaner und dann kommt die Technik, sondern dass man die Gewerke so früh wie möglich zusammensetzt und wir über die grundlegenden Sachen besprechen. Ob das jetzt Material ist und ob das die Spannweiten sind oder was das auch dementsprechend betrifft, ja, dementsprechend.
Mhm. Das habe ich jetzt schon häufiger gehört, dass die unterschiedlichen Fachplaner, sei es der Architekt, sei es der Tragwerksplaner oder halt auch der TGAler, also technische Gebäudeausrüstung, Haustechniker, dass wenn die früher mit ins Boot geholt werden, gleich am Anfang und dort, sagen wir mal, die wichtigsten Randbedingungen besprochen werden, dass die Projekte deutlich effizienter und auch erfolgreicher, schneller abgeschlossen werden können. Doch die Praxis zeigt, dass das häufig gar nicht so der Fall ist. Deswegen die Frage da an dich. Wer müsste denn da ja überzeugt werden, dass da einfach gleich alle Leute mit ins Boot geholt werden? Ist das Bauherr, ist das der Architekt oder doch jemand ganz anders oder alle irgendwie? Wie schaffen wir, dass die Leute gleich möglichst früh alle mit ins Boot geholt werden?
Ja, es ist abhängig natürlich von dem Projekt, in was für ein Projekt man sich befindet. Entweder wird ein Bauleiter darauf beauftragt, die ganzen Gewerke an den Tisch zu holen, oder es wird auch teilweise ein Architekt beauftragt, weil der Architekt am Anfang den ganzen Entwurf für das Gebäude macht. Und in meinem Fall wäre zum Beispiel jetzt bei einem Mehrfamilienhaus, wo ein Architekt beauftragt wurde, und er hat es richtig gut gemacht, er hat von Anfang an den Bauherren und auch die Bauunternehmen und den Tragwerksplaner, so die nachfolgenden Gewerke, die zur Ausführung kommen, hat er schon im Vorfeld zusammengeführt, damit wir darüber sprechen können, was die Schwierigkeiten sein können, wo zum Beispiel auch ein Technikraum hinkommen soll, wo sind die wesentlichen größeren Durchbrüche, das betrifft auch die Tragwerksplanung, oder wo zum Beispiel der Unternehmer Schwierigkeiten sieht beim Einbauen von der Bewährung oder Lagerung und etc.
Okay. Gibt's abgesehen von der, sagen wir mal, Schnittstellenproblematik der unterschiedlichen Gewerke noch andere Schwachstellen im Planungsprozess aus Sicht der Tragwerksplanung?
Ja, die größte Schwachstelle ist auf jeden Fall aus meiner Sicht in die fehlenden Gesamtkoordination. Ja, wenn die Gesamtkoordination stattfinden würde, dann würde man viele Prozesse deutlich und besser machen. Ja, häufig werden Entscheidungen im Projekt zu stark auch nacheinander gemacht, ja, aus der jeweiligen Fachsicht. Und dadurch entstehen in Schnittstellen unnötigen Reibungsverluste. Die können wir dementsprechend auch beseitigen, wenn wir das gemeinsam und frühzeitig besprechen können. Und weiteren Schwachstelle sehe ich im Planungsprozess auch, wenn zum Beispiel eine Öffnung in einer Wand geplant ist. Es kann lokal funktionieren. Ja, aber das gesamte Tragwerkskonzept wird dabei nicht beachtet. Meistens wird es vergessen. Ja, wenn zum Beispiel ein Durchbruch in die Wand gemacht wird für die Technik, dann natürlich braucht man da Bewährung oder Unterstützung oder dies und jenes lokal. Es funktioniert, aber im Gesamtkonzept kann es zu Schwierigkeiten kommen. Ja, man hat ein ganz anderes Tragwerkssystem. Ja, das gesamte Gebäude muss dementsprechend auch beachtet werden.
Okay, jetzt haben wir schon so ein bisschen über die Konsequenzen gesprochen. Jetzt hast du ja gesagt, wenn der Tragwerksplaner zu spät eingebunden wird, ja, dann führt das häufig zu, sagen wir mal, längeren Projektphasen, man muss nochmal viel neu berechnen. Das Projekt dauert an sich länger, alles klar. Hast du da mal so ein Beispiel aus der Praxis, wo dir das mal in deiner Berufserfahrung mal begegnet ist, vielleicht ein bisschen ein Beispiel zu geben für unser Publikum?
Ja, natürlich. Also ich habe ein konkretes Beispiel aus meinem Angestelltenverhältnis. Da haben wir tatsächlich ein Gebäude geplant. Das war ein Multimillionenprojekt, 8 Stockwerke. Und das hat sehr gut angefangen. Am Anfang der Prozess lief gut. Die Kommunikation fand am Anfang sehr gut. Also das war alles am Anfang, hat sehr gut funktioniert. Nur später, wenn die Entscheidungen wurden immer schwieriger, beziehungsweise da kam keine Entscheidung von dem Bauherrn, der dafür verantwortlich war. Oder der hat die Entscheidung immer weiter nach hinten geschoben. Und aus diesem Prozess konnten wir nicht unsere Tragwerke so konzipieren und so realisieren, ja, auch termintechnisch, dass das Projekt irgendwann eingestampft wurde. Das hat einfach nicht mehr funktioniert. Und das lag eigentlich nicht an uns als Tragwerksplaner. Es lag tatsächlich an dem Bauherr, der auch seine Entscheidung frühzeitig und auch verbindlich, ja, die ganze Zeit stellen sollte.
Okay, das habe ich jetzt auch mal in einer meiner letzten Podcast-Folgen gehört, als ich ein Interview geführt habe, und der hat auch gesagt, dass häufig der Bauherr auch eine sehr hohe Verantwortung trägt, einfach frühzeitig, ja, Entscheidungen zu treffen. Weil wenn da nichts kommt, dann stehen alle Fachplaner irgendwie auf dem Schlauch und können nicht weiterarbeiten, können nicht weiter planen, weil der Bauherr einfach keine Entscheidung treffen kann. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, den ich hier heute auch von dir jetzt nochmal höre, dass der Bauherr auch immer wieder gefordert ist, zumindest eine Entscheidung zu treffen, damit es weitergehen kann und alle anderen Planer damit weiterplanen können. Ja. Okay. Zum Thema Abstimmung haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen. Architektur, Tragwerksplanung. Wir haben ja schon gesagt, okay, beide möglichst früh mit an den gleichen gemeinsamen Tisch holen. Gibt es mal, abgesehen von dem, noch weitere Punkte, die aus deiner Sicht für eine gute Zusammenarbeit, für eine gute Abstimmung sorgen zwischen Architektur und Tragwerksplanung?
Die gute Koordination auf jeden Fall, ja. Die Abstimmung ist A und O. Dokumentenablage auch, das heißt, dass die Informationen zwischen den Gewerken auch ohne Probleme laufen können, ja. Es geht nicht nur darum, jetzt einfach eine E-Mail zu verschicken, beispielsweise, wenn ein Architekt mir einen Plan schickt und ich schicke ihm zurück, sondern es müssen alle Beteiligten gleichmäßig informiert werden. Und das funktioniert meistens durch eine Kommunikation in der Dropbox oder gemeinsame Dokumentenablage. Und ich finde das immer wieder spannend, wenn es keine Dokumentenablage gibt, wie viel Information verloren geht im Projekt. Ja. Und es muss auch jemanden geben, der dafür verantwortlich ist, das auch zu managen. Im letzten Projekt habe ich das jetzt auch eingeführt, dass ein Dokumentensystem habe ich implementiert, wo ein Architekt drin ist, wo ein Bauunternehmer drin ist, Bauherr drin ist und alle können auf die Dokumente zugreifen. Am Anfang haben alle gesagt, das brauchen wir nicht, das haben wir schon immer so gemacht. Ja.
Ja.
Und als sie das festgestellt haben, dass es tatsächlich durch diese Digitalisierung und durch diese Einfachheit, wie einfach man die Dokumente herunterladen kann und dass das aktuellste Dokument auch in der Dropbox liegt, das muss man auch natürlich pflegen, ja, wie einfach man damit auch seine LVs, Leistungsverzeichnisse, schreiben kann und auch andere Gewerke beauftragen kann, das ist natürlich enorme Erleichterung gewesen. Ja.
Mhm. Okay, Dokumentenablage. Das wäre jetzt zum Beispiel mir gar nicht bewusst gewesen, weil ich kenne das noch von früher. Ja, da wurden halt immer E-Mails hin und her geschickt. Ja. Und irgendwann hast du so ein bisschen den Überblick verloren. Okay, was ist denn der neueste Stand? Und arbeitet der Tragwerksplaner mit dem gleichen Stand wie der Architekt und andersrum.
Ja. Genau.
Hast du da mal ein Beispiel aus der Praxis, wo zum Beispiel auch mal eine gute Tragwerksplanungsprozess vonstatten ging?
Ja, das ist in einem anderen Projekt bei mir auch gewesen, wo auch ein Architekt, der hat alle Gewerke von Anfang an zusammengeführt und wo wir gemeinsam halt alles besprochen haben. Der hat das sehr gut organisiert, indem er wöchentliche Jourfix eingeführt hat. Und in diesem wöchentlichen Jourfix haben wir tatsächlich das alles abgesprochen, was die Grundlagen sind. Aus jeweiligen Fachsicht. Jedes Gewerk hat ihre Probleme, ihre Sorgen, ihre Nöten da abgegeben und dadurch konnten wir schon im Entwurf so viele Probleme lösen, die später auf jeden Fall aufgetaucht werden, wären. Und das bedeutet, wir haben im Entwurf einen Standard gemacht, wo es tatsächlich jeder damit zufrieden war. Und auch später auf der Baustelle gab es keine Diskussionen mehr, sondern jedes Gewerk hat ja sein Go gegeben am Anfang und alle waren zufrieden. Und das Projekt lief bombastisch. Also es lief alles sehr gut. Also bis zum Schluss. Ich war sehr zufrieden, ja.
Okay, super. Also auch diese Regelmäßigkeit an gewissen Terminen, Meetings, wo dann wirklich der Status Quo besprochen wird, nochmal sich das Go von dem einen Gewerk abgeholt wird, sodass jeder einfach auf dem gleichen Stand ist, ist etwas, was du als sehr gut empfindest.
Ja, ja. Mhm. Es gehen immer wieder Informationen verloren oder ein Gewerk denkt, der weiß schon was davon, aber meistens nicht der Fall, ja, ob da jetzt eine Stahlstütze aus verzinkt ist oder nicht verzinkt ist, ja, das hat nicht alle zu interessieren. Aber wenn zum Beispiel sich Maße ändern, Türen verschieben oder Fensteröffnungen verschieben, das ist schon auch interessant für mich, ja. Und dann wird genau das angesprochen bei solchen Terminen, ja.
Mhm. Okay, alles klar, ja, interessant. Gut, jetzt hast du ja auch in LinkedIn so ein bisschen über ausführungsorientierte Tragwerksplanung geschrieben. Was kann ich denn darunter verstehen? Was ist denn das?
Die ausführungsorientierte Planung ist für mich nicht nur das Berechnen, theoretische Berechnung an sich. Ja, das kann man machen im Büro. Aber ausführungsorientierte Planung bedeutet, mich so zu berechnen und die Bewährung so zu konstruieren, dass man tatsächlich auf der Baustelle das umsetzen kann. Vieles kann man biegen, ja, die Bewährung kann man in x-beliebige Form halt biegen, aber diese Bewährung dann tatsächlich in ein Massivbautragwerk irgendwo einzusetzen, ist schwierig. Deswegen ist eine ausführungsorientierte Planung für mich auch auf der Baustelle zu sein, mit dem Polier zu sprechen, mit dem Bauleiter zu sprechen, was ist schiefgelaufen, was kann gut umgesetzt werden. Was sind seine Erfahrungen? Manche Bauleiter und Poliere sind über 20, 30 Jahre auf der Baustelle und sie haben schon vieles erlebt. Und wenn ich deren Informationen für mich nutzen kann und denen helfen kann, das besser, einfacher und schneller einzubauen, dann gewinnt jeder: Kunde, Tragwerksplaner und der Bauunternehmer.
Absolut. Als ich damals angefangen habe im Ingenieurbüro und ich hatte noch wenig Baustellenerfahrung, dann war für mich das größte Highlight und auch das größte Learning, auf der Baustelle zu sein und ja wirklich diese Detailknoten, diese Details, wo jetzt extrem viel Bewährung zusammengekommen ist an gewissen, ja, Durchstandspunkten oder halt auch, wo sehr viel Kraft sich aufgesammelt hat, sich wirklich mal genauer anzuschauen, um zu sehen, okay, so viel Bewährung muss da rein, kann da überhaupt noch der Beton rein? Und das gibt aber einem ein gutes Gefühl für das Planen, gerade in der Tragwerksplanung, so zu planen, dass es halt auch auf der Baustelle realisierbar und einbaubar ist. Und ja, das ist wirklich sehr viel wert, diese Erfahrung auf der Baustelle.
Genau, diese Erfahrung auf der Baustelle, ja, das ist enorm wichtig. Aber diese Erfahrung kann man auch nutzen, wenn man das digitalisiert. Das heißt, wenn man in 3D-Modellen arbeitet. Ich arbeite zum Beispiel im Büro mit 3D-Modellen, wo die Bewährung rein verlegt wird und man kann eindeutig dort sehen, gibt es eine Rüttellücke dafür, für das Bauteil? Habe ich zu große Bewährung gewählt? Brauche ich da eine Kröpfung für die Bewährung? Ja, wenn zum Beispiel zwei Unterzüge aufeinandertreffen, was für eine Kröpfung? Wo beginnt das? Vieles kann man mit 2D zeichnen, das ist außer Frage. Aber dieses visuelle, 3D-mäßige, das kann man tatsächlich im nur hat man die Vorteile aus dem Modell. Ja, da sieht man auch im Modell, gibt es irgendwo Schnittstellen oder schneiden sich irgendwo die Bewährungsstäbe. Und das kann man tatsächlich nur in 3D sehen. Und wenn man das sieht, dann kann man schnell reagieren im Entwurfs- und Planungsprozess, bevor das irgendwo auftaucht auf der Baustelle. Und das Schöne bei den 3D-Modellen und bei der Digitalisierung, dass man daraus die Listen, Bewährungslisten rausziehen kann. Jede weitere Änderung, die man macht, muss man nicht akribisch mit 2D-Linien zeichnen, sondern das wird automatisiert und die ganzen Listen kommen automatisch raus. Also mit Revision 1, 2, abhängig davon, was man halt dann geändert hat.
Das finde ich sehr gut. Es ist dann auch schon so, dass die Pläne auf der Baustelle, dass die sich auch schon dann irgendwie auf Tablets angeschaut werden oder sind das noch diese ganz klassischen 2D großen Pläne, die ich dann immer so aufhalte? Wie ist denn da der Stand? Weil vor ungefähr 10 Jahren waren alle noch, zumindest bei meinen Baustellen, noch mit 2D-Plänen unterwegs. Aber hat sich da irgendwie was getan oder wie ist denn da der aktuelle Stand?
Ja, man braucht immer noch A0-Pläne, sage ich mal, dreimal Ausfertigung, einmal für den Polier, einmal für den Vorzeigezelt und einmal für halt für den Bauunternehmer. Aber es findet immer mehr statt, Digitalisierung. Der Polier war beim letzten Auftrag jetzt, hat er extra ein Tablet für sich geholt und mit einem Programm Trimble Connect habe ich, und da kann man auch EFC-Dateien implementieren, und auch kostenlos verbindet man sich dann dementsprechend. Und ich habe das auch implementiert, dass ich gesagt habe, okay, wir machen jetzt, fangen von unten an, Fundamente, dann kommt die Bodenplatte, also abschnittsweise habe ich immer wieder zugefüttert, hatte da reingeschaut in sein Tablet über 3D. Natürlich die Pläne sind rechtlich bindend. Die Pläne, die auf dem Baustelle kommen, sind rechtlich bindend. Aber was er mit dem 3D-Modell und mit der Bewährung gemacht hat, der ist zu den Angestellten gegangen, die halt die Bewährung verlegt haben. Und da hat er zu mir als Feedback gegeben, das war so gut, dass die Mitarbeiter, die die Bewährung verlegt haben, viel besser verstanden haben, wo die Bewährung liegt, in welchem Abstand sie liegt. Und man kann auch die Position rauslesen. Das heißt, da entstehen viel weniger Risiken, dass da irgendwie was falsch eingebaut wird. Ich prüfe das natürlich als Statiker, gehe ich auf die Baustelle und prüfe das, aber bis jetzt habe ich da keinen Fehler gefunden, weil dadurch, dass es klar und deutlich und verständlich durch das 3D-Modell vorliegt, ist es offensichtlich, dass es halt auch so eingesetzt wird.
Okay, super. Jetzt hast du ja schon vom Thema Digitalisierung gesprochen und Digitalisierung bedeutet auch, dass man hier mit Softwarewerkzeugen, Software-Tools arbeitet. Und jetzt gibt es natürlich auch Software für die Tragwerksplanung. Jetzt unabhängig mal davon, dass wir global auch Softwarehersteller sind, möchte ich jetzt mal ein bisschen auf das Thema eingehen. Zunächst einmal Software in der Tragwerksplanung. Was kann man denn da alles falsch machen und woran erkennt man das auch?
Ja, in der Software kann man alles falsch machen eigentlich. Wenn man, das kennt man ja, shit in, shit out, ja. Wenn man falsch bedient, wenn man Software falsch bedient, dann kam natürlich auch was Falsches raus. Ich hatte ein Beispiel in meinem Angestelltenverhältnis. Ich hatte 2 Tage lang gebraucht, um ein Tragwerk, eine vernünftige Lösung rauszubekommen, weil ich falsche Randbedingungen reingegeben habe. Ja, es hängt alles davon ab. Gibt man einen richtigen Lasteintrag, ist es ein richtiger Lasteintrag? Gibt es richtige Bedingungen, Steifigkeiten, Auflagereaktionen? Das muss alles funktionieren. Das muss auch alles sinnvoll, also es muss sinnvoll sein. Und am Ende gibt das Programm immer ein Ergebnis raus. Und ob das Ergebnis sinnvoll ist oder nicht, das muss ein Ingenieur tatsächlich selber bewerten. Und in dem Fall, wo ich als im Angestelltenverhältnis das Tragwerk deutlich überdimensioniert gesehen habe, ja, habe ich 2 Tage gebraucht. Dann kam ein Kollege zu mir, der viel Erfahrung in dem Programm hatte und hat gesagt, da hast du eine Randbedingung vergessen. Hier muss ein Häkchen hin. Das war für mich so ärgerlich. Und als ich das Häkchen gesetzt habe und auf Ausdrucken gedrückt habe, dann hat es natürlich auch funktioniert. Ja. Der Bediener ist entscheidend natürlich auch vor dem Programm.
Ja, spaßeshalber sagen wir auch manchmal in der Hotline oder im Support, das Problem hockt meistens vorm Computer.
Das stimmt. Ja.
Aber natürlich sind wir natürlich auch immer da bemüht, immer auf eine gemeinsame Lösung zu kommen. Und natürlich auch kein Programm ist fehlerfrei. Also wir geben immer unser Bestes, auch unsere Programme immer weiter zu verbessern, neue Features hineinzubauen und natürlich auch die Anwender auf Kleinigkeiten aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel ein Haken in der Berechnung. Ja. Jetzt mal abgesehen davon, gibt's so Punkte, da wo du jetzt vielleicht auch werdenden Ingenieuren etwas gerne mit auf den Weg geben würdest, was die vor allem bei der Softwareanwendung in der Tragwerksplanung, worauf sie immer besonders Acht geben sollen, vielleicht so eine Top 3 Punkte, die du dir gerne mit auf den Weg geben möchtest?
Top 3 weiß ich nicht, aber ich kann eins geben, zum Beispiel, wenn man das bedient und die Last, also bestimmte Belastung auf das Programm, auf das Tragwerk gibt und man stellt fest, es gibt Singularitäten, das bedeutet zu starke Abweichungen oder in einem bestimmten Bereich rote Stellen, das heißt zu starke Ausnutzung, dann kann das natürlich daran liegen, dass man zum Beispiel Netz falsch gewählt hat, also diesen oder die Knoten falsch gewählt hat oder Singularitäten entstehen oder man hat zu viel Kraft auf wenig Fläche verteilt. Und da muss man tatsächlich das Tragverhalten bewerten. Nicht, was das Programm ausgibt oder einfach nur viel Bewährung reinlegen an der Stelle, sondern man muss es erstmal logisch betrachten, das ganze Tragverhalten. Ist das, was das Programm jetzt ausgibt, sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll? Und erst dann bewerten, was lege ich rein als Bewährung. Genau. Was noch für Studierende später wichtig ist, natürlich die ganzen Weiterbildungen, also Webinare, Seminare, was das Programm angeht, die müssen auf jeden Fall das lernen und auch nicht einmal lernen, sondern immer wieder wiederholen und auch bei den neuen Webinaren das alles machen. Also das nochmal alles wiederholen, damit sie auf dem aktuellsten Stand bleiben. Weil auch Normen ändern sich. Ja, man kann nicht mit den Normen vor 20 Jahren arbeiten, sondern man muss up-to-date sein nach dem neuesten Stand der Technik. Und das ist ganz entscheidend. Ja. Lernen hört nicht auf. Lernen bleibt auch lebenlang.
Absolut. Sehe ich auch so. Und ich möchte auch gerne noch hinzufügen, die Software wird nie einen Ingenieur ersetzen, genauso wenig wie das Thema KI und so weiter. Es dient uns als Ingenieurin als Hilfswerkzeug.
Ja. Richtig.
Und am Ende des Tages sind es wir, die eine Einschätzung der Ergebnisse treffen müssen und stehen auch in der Verantwortung, wenn wir etwas geplant sind, ob es dann falsch oder richtig ist. Ja. Das ist korrekt, am Ende des Tages sind immer wir als Ingenieure dafür verantwortlich. Gut. Jetzt hast du vielleicht nochmal so ein kleines Praxisbeispiel. Mit der Software ist ja wirklich alles möglich. Hast du schon gesagt, man kann ja auch jedes Ergebnis reproduzieren. Und ich möchte auch nochmal hier erwähnen, die Software bildet aber immer nur eine Art, ja, mechanischen Teil des Bauwerks wieder. Also es ist nicht die komplette Realität, sondern wir müssen ja dieses Modell immer in ein mathematisches, physikalisches, mechanisches Problem oder Modell zergliedern, so dass wir es halt überhaupt berechnen können. Hast du aber auch schon mal so ein Ergebnis oder ein Projekt, Praxisbeispiel gehabt, wo es mal mit der Baustellenrealität an klare Grenzen der Technik gegangen ist?
Ja, also die ganzen Programme, wenn man dann Tragstruktur reinbringt in das Programm, das ist idealisiert, wie du schon gesagt hast, ja. Das heißt, wir betrachten nur einen Teil des ganzen Tragwerkssystems. Aber in der Realität und auf der Baustelle ist es so, dass man nicht nur, dass es nicht alles explizit und 100% genau ist. Da gibt's auch Toleranzen, da gibt's Abweichungen, ja. Da gibt's im Stahl, Betonbau redet man im Zentimeterbereich und im Stahlbau redet man im Millimeterbereich. Das heißt, Abweichungen sind vorhanden auf der Baustelle. Und wenn diese Toleranzen nicht mitbedacht werden, auch beim Modellieren des Systems im Modell, dann entstehen Zwängungen irgendwo im Bauwerk. Und diese Zwängungen hervorrufen später irgendwelche Risse. Es muss nicht heute sein, aber es kann zum Beispiel in 2-3 Jahren passieren. Und was passiert, wenn eine Last ausweicht? Sie versucht dann halt, die reißt irgendwo und die Last sucht neue Auflager. Und das ist das Problem bei vielen Programmen. Klar können wir die Programme hundertprozentig rechnen, aber wir müssen auch die Toleranzen und Abweichungen und zusätzliche Momente oder Kräfte mit betrachten. Ja, ob das jetzt Federsteifigkeiten sind, oder ob das jetzt zusätzliche Momente Kraft aus Mitte gibt, dann entstehen zusätzliche Momente und die müssen wir auch mit betrachten.
Mhm. Okay. Schauen wir jetzt mal von der Tragwerksplanung jetzt so ein bisschen in den Bereichen, gehen wir ein bisschen rüber, wo du jetzt hauptsächlich unterwegs bist, also die Erfahrungen im Wohn- und Bestandsbau. Was sind denn deiner Meinung nach so die größten Herausforderungen, Probleme, die wir aktuell so in dem Wohnimmobilienbestandsbau haben?
Die größte Herausforderung finde ich, wenn es auf der planmäßigen Seite, dass zu spät alles eingebunden wird. Also wie wir schon gesprochen haben, die Gewerke werden zu spät eingebunden und alle stark nacheinander. Wenn wir das tatsächlich zusammen komprimieren können im Entwurfsphase, dann würden im Ausführungsphase viel weniger Probleme haben und dann würden wir auch termintechnisch auch viel bessere Projekte abwickeln. Wirtschaftlich sehe ich auch, wenn zum Beispiel auch planungstechnisch das nicht früh abgeklärt ist, dass die Querschnitte sich ändern, dass Sonderlösungen gemacht werden, und mit diesen Sonderlösungen in der Ausführbarkeit auch im dritten Punkt Schwierigkeiten gibt, weil die dann nicht mehr so baubar sind, wie es eigentlich geplant werden sein sollte. Man kann es zwar durchrechnen und es ist rechnerisch alles korrekt, aber es ist dann nicht mehr ausführbar, zumindest nicht so einfach ausführbar, wie es lieber am Anfang gewesen wäre. Genau. Und deswegen ist frühe Tragwerksplanung entscheidend und wichtig. Und diese Tragwerksplanung muss kontinuierlich durchgeführt werden im ganzen Prozess. Nicht irgendwo abgebrochen, jetzt bin ich fertig, sondern bis das Bauwerk zu Ende gebaut worden ist.
Wie stehst du denn du zu diesem Statement? Wir planen zunächst erst einmal alles komplett durch und erst dann, wenn alles fertig geplant ist, fangen wir an zu bauen. Wie stehst du denn dazu? Was ist denn deine Meinung dazu?
Ja, es hängt vom Projekt ab. Ja, ich kann ja nicht zum Beispiel ein Riesenprojekt komplett durchplanen. Das funktioniert auch nicht. dann werden wir in der Planungsschleife stecken bleiben und es sind nur Kosten und wir können nicht alles ins Detail planen. Es fängt schon allgemein bei der Kostenschätzung an, beim LV. Wenn wir jetzt alle Kosten durchplanen am Anfang und nochmal ins Detail alles gehen, dann vergehen vielleicht Jahre und dann ist die Materialkosten ganz andere, dann kostet das Projekt ganz anders. Ich bin davon überzeugt, wir müssen nicht komplett alles durchplanen, aber wir müssen in jedem Projekt die Grundlagen festlegen. Es geht darum um Materialien, mit welchen Materialien arbeite ich, KS-Stein, Stahlbetonbau, wo benötige ich Stahlstützen oder Stahlträger beispielsweise, ja, und wo brauche ich ein Bootgutachten oder Energieausweis. Das sind so viele Aspekte, die im Vorfeld schon geklärt werden müssen mit den richtigen Gewerken, bevor man tatsächlich in die Ausführung oder in Basic, sagt man auch, in die nächste Phase rübergeht. Es macht keinen Sinn, komplett alles durchzuplanen, weil es werden immer noch Änderungen sich ergeben. Der Bauherr kommt zu mir oder zum Architekten und sagt, ich habe zwar die Wohnung verkauft, aber die Besitzerin möchte jetzt die Tür 3 Meter weiter nach rechts verschoben haben. Das können wir im Vorfeld gar nicht wissen. Also es gibt viele Sachen, die durchgeplant werden müssen. Das Grobe und das Wichtigste, linke, rechte Grenze. Aber wir können nicht komplett alles durchplanen. Das ist natürlich meine Meinung dazu.
Mhm. Okay, jetzt haben wir ja in Deutschland ja auch ein gewisses Problem, dass bezahlbarer Wohnraum sehr knapp ist. Und meiner Meinung nach liegt das ja auch an gewissen Problemen, dass die Planung sich auch häufig sehr lang dauert. Natürlich auch Materialkosten, Ausführungskosten sind auch sehr hoch. Was denkst denn du, um jetzt den Wohnraum für viele Leute bezahlbarer zu machen? Können wir da auch etwas an der Planung ändern? Und wenn ja, was wäre das? Und gibt es noch andere Punkte, an denen wir noch etwas verbessern könnten, um einfach es günstiger machen zu können oder vielleicht auch effizienter?
Also ich sehe daran, dass Wohnungsbau ist jetzt tatsächlich komplexer geworden. Ja, wir haben viele Anforderungen, die immer mehr dazukommen für den Tragwerksplaner, für den Architekten, auch für alle anderen. Und das Bauen ist komplexer geworden, ist die Materialien sind teurer geworden und wir müssen das System so einfach wie möglich gestalten. Ja, das heißt, wenn wir schon im Vorfeld ein klares Tragsystem einbauen können, dann ist es natürlich im Vorfeld, können wir schon viele Kosten sparen. Wenn später Änderungen kommen in einem Ablauf, in so einem Projekt, wo ein Gebäude schon teilweise gebaut worden ist, dann entstehen zusätzlich Kosten. Also wir können Kosten reduzieren, indem wir frühzeitig tatsächlich logische Tragkonstruktion planen und nicht erst spät irgendwie reagieren müssen. Zusätzlich sehe ich in dem, wie wir dann Wohnungsbau besser machen könnten, indem wir gegebenenfalls modular, es gibt ja schon bestimmte Erfahrungen im Modularbauen, dass wir vielleicht dort auch bestimmte Materialien sparen und schneller bauen können, auch aus dem zeitlichen Aspekt. Ja, das sind ja also die Sachen, die mir jetzt einfallen, ja.
Mhm. Okay. Jetzt stell dir mal vor, du hättest einen Wunsch frei, was du in der Baubranche wirklich komplett verändern könntest. Hättest du einen Wunsch frei? Was würdest du denn konkret angehen und ändern?
Mein Wunsch ist, wenn ich die Baubranche komplett verändern würde, dass wir tatsächlich frei kommunizieren, ohne irgendwelchen Ärgernis. Das heißt, wir sind alle an einem Projekt beteiligt. Das heißt, wir müssen kooperieren, gemeinsam alle Gewerke und nicht kollaborieren. Das heißt, wir sind alle zusammen an einem Projekt und ich würde mich freuen, wenn die Kommunikation auf der Baustelle wunderbar ist und stattfindet. Das ist keine, ich tue keinem irgendwie was Schlechtes, wenn ich sage, ja, hier müssen wir anstatt der KS-Wand jetzt zum Beispiel eine Stahlbetonstütze reinbauen, ja. Und wir sind alle Profis und da würde ich mich freuen, wenn die Kommunikation auf der Baustelle auch dementsprechend gut funktioniert. Ja. Im letzten Beispiel hatte ich ein Gespräch mit einem Elektroinstallateur, der die Leitungen übereinander gestapelt, also die Leerrohre übereinander gestapelt hat, wo ich ihm gesagt habe, das funktioniert nicht. Es entsteht eine lokale Schwächung der Decke, das kann man nicht machen. Ja. Und er war sehr sauer auf mich, aber er hat es trotzdem geändert, weil das ist wichtig, dass man drüber spricht. Jeder sagt seine Fachsicht und aus der Fachsicht wird auch dementsprechend ordentlich gearbeitet.
Okay, ja, sehr wichtig. So, kommen wir so ein bisschen zum Schluss. Jetzt hast du ja schon vieles erlebt, bist ja schon einige Zeit dabei. Wenn du jetzt nochmal rückblickend auf deine, sagen wir mal, wichtigsten Erfahrungen blickst, was würdest du gerne den angehenden und jungen Ingenieuren, die vielleicht auch noch im Studium sind, mit auf den Weg geben?
Das ist eine gute Frage. Ein guter Punkt. Also auf jeden Fall würde ich den mitgeben. Wir lernen zwar alle die Grundlagen im Studium. Wir lernen, wie wir eine Lösung berechnen, also wie wir etwas berechnen und daraus eine Lösung bekommen. Das ist auch gewollt und auch richtig so. Aber in der Realität haben wir viele Möglichkeiten. Also das heißt, es gibt mehrere Lösungen. Es gibt nicht nur eine Lösung auf der Baustelle, um ein Tragwerk zu berechnen. Und wenn man eine Lösung hat, die auch wirtschaftlich und für alle Beteiligten die richtige Lösung ist, dann muss man auch diese Lösung vertreten und dahinter stehen. Das ist ganz entscheidend. Man übernimmt die Verantwortung für das, was man gerechnet hat. Und man muss sie auch vertreten. Wichtig ist auch für die Studierenden, dass sie die Ausführbarkeit mitbedenken. Das heißt, nicht nur habe ich das gerechnet, ist es okay so, sondern wird es auch richtig eingebaut? Kann ich das tatsächlich einbauen lassen? Gibt es, habe ich die richtigen Schweißnähte gewählt? Ja. Ist es richtig montierbar, wenn ich da zwei Schrauben zum Beispiel bei meinem Stahlträger einfüge in eine Platte, aber keine Ratsche dran machen kann, dann ist es für mich totale Fehlplanung. Ja? Und das ist auch entscheidend, dass man nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis mitbedenkt. Und vor allem wichtig, auf der Baustelle zu sein, zu sehen, wie es gebaut wird, was gibt's da für Probleme, kann ich die Bewährung tatsächlich so reinlegen und ein bisschen schwitzen, ja, damit man versteht, wie schwierig es ist, manche Schalung zu setzen oder dementsprechend zu betonieren.
Mhm. Absolut. Raus auf die Baustelle.
Raus auf die Baustelle.
Okay. Kommen wir zum Schluss der Folge. Und am Schluss stelle ich immer die gleiche Frage, und zwar die Frage nach deinem Lieblingsbauwerk. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was du mir da jetzt erzählen wirst.
Mein Lieblingsbauwerk würde ich Burj Khalifa sagen, weil das ist ein faszinierendes Bauwerk. Es geht nicht nur darum, dass es vertikale Lasten abtragen kann, das enorm sind. Es geht auch um die Steifigkeit, es geht um die Windbelastung. Es ist allgemein ist das Tragkonzept, was mich da begeistert. Das gesamte System. Und ich bin im Allgemeinen sage ich auch, dass nicht nur der Nachweis zählt, sondern eigentlich das Tragsystem. Das ist das Entscheidende.
Ja, absolut bemerkenswertes Bauwerk. Warst du schon mal dort?
Nein, war ich noch nicht, aber ich würde gerne dahin, ja.
Mhm. Kann ich nur empfehlen. Ich war mal in Dubai und war sogar oben schön auf dem Burj Khalifa und das ist echt wirklich atemberaubend. Wirklich ein wirklich tolles Bauwerk. Alexander, ich möchte mich an der Stelle recht herzlich für deine Teilnahme bedanken, für den tollen und spannenden Austausch rund um das Thema Tragwerksplanung und wünsche dir dann für die Zukunft auch alles, alles Gute und ganz viel Erfolg.
Vielen Dank. Danke für die Einladung nochmals.